Kurs Null bei Radio Horeb. Es geht um die Grundlagen des Christseins. Herzlich willkommen und grüß Gott. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, jetzt am Samstag wieder bei uns mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Kurs Null, wir führen Gespräche über Gott und die Welt, über den christlichen Glauben. Christen kommen hier im Kurs Null zu Wort und wir haken ein bisschen nach. Wir fragen nach ihrem Glauben. Heute sprechen wir dazu mit Kaplan Helmut Schneider aus Roth. Kaplan Schneider ist im Jahre 1958 in Aachen geboren. Er hat zwei Geschwister, ist maßgeblich geprägt worden durch den legendären Bischof in Aachen, Bischof Hämmerle. Er hat Industriekaufmann gelernt und auch da 3 Jahre gearbeitet und sich dann entschlossen, doch das Abitur nachzuholen und Theologie zu studieren. Das hat er getan in Trier und Freiburg, war schon in den 80er Jahren engagiert beim Deutschen Katholikentag. Er hat dort mitgeholfen, er war Mitglied der Geschäftsstelle, Organisationsleiter und auch Chef einer Themenkommission. Seit Jahren auch ist Kaplan Schneider in der internationalen Ministrantenarbeit tätig. Ministrantenarbeit, das liegt ihm sehr am Herzen. Er ist beispielsweise Mitorganisator von Ministrantenwallfahrten nach Rom. Kaplan Schneider ist an einem denkwürdigen Tag geweiht worden, am 16. April 2005. Die Insider wissen es, der Geburtstag des damals noch Kardinals Josef Ratzinger. Wenige Tage später, am 19. April, wählte ihn das Konklave zum Papst und am 24. April 2005 ist dann Papst Benedikt in sein Amt eingeführt worden und diese kleine Anekdote sei an dieser Stelle noch erlaubt. Genau an diesem Tag feierte Kaplan Schneider seine Primiz, also für alle, die nicht wissen, was das ist, die Primiz, die erste Messe, die ein Priester zelebriert nach der Weihe. Wir sprachen also mit Kaplan Schneider aus Roth über die Grundlagen des Christseins. Wir führten Gespräche über den christlichen Glauben und fragten ihn ein wenig aus. Grüß Gott, Kaplan Schneider.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott, Herr Dornis. Ich möchte die Hörer ganz herzlich begrüßen und freue mich auf das Gespräch, was jetzt folgt. Und bevor wir das tun, möchte ich kurz den Heiligen Geist um seine Hilfe bitten. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unser Herz. Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns und mach uns frei, sodass wir das sagen können, was du uns eingibst. Amen.
Herzlichen Dank, Kaplan Schneider, dass Sie sich jetzt die Stunde Zeit nehmen, wenn wir den Grundlagen des Christseins ein wenig auf die Schliche kommen wollen, wenn wir verstehen wollen, was Christen bewegt, was sie glauben. Was Sie gerade gemacht haben zum Eingang dieser Sendung, ist ein klassischer religiöser Vollzug. Das ist ganz wichtig in Ihrem Leben. Sie haben gebetet. Jetzt müssen Sie uns mal sagen, offensichtlich, wenn Sie beten, halten Sie Gott für eine richtig echte Realität. Wer oder was ist dieser Gott für Sie?
Also ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht vorstellen. Schon durch meine Erziehung von meinen Eltern her wurde ich sehr früh mit Gott konfrontiert, zum Beispiel in der Taufe. Da habe ich das zwar persönlich noch nicht gemerkt, aber es wurden doch schon Grundlagen gelegt, dass dieser Gott seine Gnaden über mich schütten konnte. Und er ist der, der die Welt im Innersten zusammenhält und ohne den das Leben nicht geht. Gott ist der, der für mich der Angelpunkt und auch Wendepunkt meines Lebens immer wieder geworden ist, der immer wieder durch den Heiligen Geist auch aufgezeigt hat, wie es weitergeht, der durch den Vater mir die schützende Hand geboten hat. Gott ist der, der der Schöpfer der Welt ist und von dem wir alle stammen. Er ist es, der uns gewollt hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist ein wunderschöner Psalmvers, den ich oft bete und an den ich oft auch denken muss, weil immer wieder in Situationen des Lebens das erfahrbar wird.
Das heißt also nicht nur die ganze Welt, die sie umgibt, alles das, was ist, nicht nur davon gehen sie aus, dass das nicht aus sich selbst heraus ist, sondern auch ihr Leben wird gehalten, wird irgendwie getragen von diesem Gott.
Ja, Gott ist es, der mir das Leben gegeben hat und er wird es auch sein, der mir das Leben wieder nimmt, um ihn ganz zu sich zu rufen. Und das als Klammerbemerkung, wir dürfen unser Leben von Gott empfangen und dürfen es auch in seine Hände zurückgeben, aber den Zeitpunkt bestimmt er.
Und nun haben Sie es selbst gesagt, dass Sie als Kind bereits davon geprägt wurden, von Ihren Eltern. Nun mag mancher sagen, okay, das ist ja gut und schön. Früher war das vielleicht selbstverständlich, aber wir leben im 21. Jahrhundert. Die Wissenschaften haben, wer weiß, was für Fortschritte gemacht. Wir selbst haben uns auch befreit von alten Denkmustern, von gewissen auch, sagen wir es ruhig, von gewissen Zwängen, die uns überliefert wurden. Wir entscheiden ziemlich frei. Was gibt Ihnen eigentlich die Gewissheit, dass da wirklich was dran ist und dass Sie da nicht irgendwie einem Hirngespinst aufsitzen oder einer Überlieferung, die eben so selbstverständlich war, dass sie niemand hinterfragt hat?
Es ist schon eine Frage, die sich durch die Wissenschaft heute natürlich auch stellt. War das jetzt die Evolution oder hat Gott den Urknall ausgelöst? Auch das ist immer etwas, was in den Medien und auch sonst so in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert wird. Aber ausgeblendet von dem, was die Welt diskutiert, erfährt doch jeder Mensch eine persönliche Begegnung mit Gott im Laufe seines Lebens. Und er kann dieser Begegnung entsprechen oder aber sie abtun und sagen, ja, das war zwar, aber ich bin diesem Ruf nicht gefolgt, das war vielleicht gar nicht für mich oder das ist mir zu anstrengend. Wer weiß, was Gott dann von mir fordert. Ich will doch ein freies Leben führen, will mich da nicht determinieren lassen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich in meinem Leben persönlich erfahren habe, dass Gott immer wieder bei mir war und immer wieder eingegriffen hat, wo ich die Situation als ausweglos zunächst gesehen habe und wo er mich ja praktisch am Schopf gepackt hat und mich wieder aus dem Sumpf herausgezogen hat. Ich hatte mit 5,5 Jahren eine schwere Operation und dann kam noch ein Wundfieber dazu und ja, wie man als Kind dann so denkt und Angst hat vor der Operation und vor allen Dingen, was dann noch danach kommt, wenn man wieder aus der Narkose aufwacht und so, habe ich dann aber doch erfahren, kurz vor der Operation, dass der Herr sagt, du, ich bin bei dir, hab keine Angst. Und das sind so vertrauenssetzende Maßnahmen Gottes, die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Und so gibt es jede Menge Fixpunkte in meinem Leben, wo ich immer wieder erfahren habe, dass ich nicht alleine bin, dass ich eben wirklich bei meinem Namen gerufen bin und in diesem Namen auch in seiner Hand geschrieben bin. Auch wenn das manchmal nicht immer klar ist und man manches auch aus der Rückschau auf den eigenen Lebenslauf erfährt. Aber ich will nicht nur bei mir bleiben, ich erlebe es auch bei anderen, die mit mir eine gewisse Wegstrecke gegangen sind. Oft sind sie auch von Gott geschickt worden, um mich zu stützen, zu unterstützen. Und genauso denke ich, da spricht man jetzt selber nicht so drüber, dass es auch möglich ist, dass ich für manchen Stütze oder Halt geworden bin, ohne das überhaupt zu wissen oder ohne das im Innersten zu wollen, sondern das ist einfach geführt von Gott gewesen.
Nun haben wir es ja im letzteren Fall ein bisschen leichter. Das heißt, wenn Sie die Stütze sind, Sie kann ich überprüfen, Sie sehe ich, Sie kommen zu mir, Sie höre ich und ja, mit Ihnen zusammen kann ich das Ganze durchstehen. Also Sie sind einfach mal schlicht und ergreifend da, sichtbar da. Bei Gott ist die Sache ja ein bisschen komplizierter. Wieso ist denn das eigentlich so? Wieso zeigten sich Gott nicht so offensichtlich, dass man überhaupt nicht, ja, das ist eigentlich, dass man gar nicht Nein sagen könnte?
Ja, da muss man natürlich weit zurückgehen, zum Beispiel zum Abraham. Der Abraham hat eine Stimme gehört, die hat ihm gesagt, Abraham, ich bin der Gott deiner Väter, zieh weg aus dem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Da wird wahrscheinlich jeder normale Mensch sagen, ja, geht's noch. Wo soll ich denn die Gewissheit herhaben, dass die Stimme nicht irgendwas anders ist und dass es wirklich Gottes Stimme ist? Aber der Abraham, der hat gar nicht so reagiert, sondern der ist einfach losgezogen, weil er vertraut hat, dass auf das, was Gott ihm sagt. Ob er in dem Moment schon fassen konnte, dass es Gott war, der zu ihm sprach und die tiefste Dimension Gottes bis ins Innerste ermessen konnte, ich glaube, das kann auch heute noch keiner, das bleibt immer ein Mysterium, das bleibt immer ein Geheimnis, der ist aber losgezogen, der hat sich auf den Weg gemacht, und hat vertraut. Also Abraham ist eigentlich der Prototyp wie man glaubt. Dass das natürlich schwierig ist und dass da immer wieder Zweifel und Anfechtungen kommen, das ist auch klar. Aber wir dürfen uns auch in unseren Zweifeln und Anfechtungen immer wieder an Gott wenden, an Jesus Christus und den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, erleuchtet, uns eigentlich auch zeigt. Und das halte ich für im Moment in der Welt für das Wichtigste, dass die Geister unterschieden werden. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Gespenster, sondern die Dinge, die gesagt werden, ob sie vom Bösen sind oder vom Guten, ob sie Gottes Willen entsprechen oder dem Willen des Satans. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Gott, der Unsichtbare ist, der sich verhüllt zeigt, der das Mysterium ist, zum Beispiel auch bei der Schaffung der Welt hat er sich verhüllt gezeigt und immer wieder hat Gott durch die Propheten gesprochen, auch da ist er nicht erschienen. Oder wenn ich an Mose denke, der auf den Berg Sinai klettert, um die 10 Gebote abzuholen, er hat doch eigentlich nur den Rücken Gottes gesehen, weil wir würden diese Vollmacht und Klarheit und den Glanz einfach gar nicht aushalten können als normale Menschenkinder, sodass Gott behutsam mit uns umgeht, damit wir nicht seine volle Größe, seinen vollen Glanz schon jetzt erschreckt wahrnehmen. Und es gab ja damals auch den Satz, wer Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, muss sterben. So ist Gott der Behutsame, der langsam, ja vielleicht salamischeibenmäßig, taktisch einführt, dass er Gott begegnen kann, weil wir würden diese Größe und Fülle und den Glanz gar nicht aushalten können. Natürlich ist es, was die Menschen daraufhin immer wieder sagen, schon ein Problem. Denn sie sagen ja, wenn man ihn nicht sieht, dann gibt es ihn auch nicht. Aber das ist ein Trugschluss. Man kann es zum Beispiel mit der Luft auch vergleichen. Die Luft, die ich atme in meinem Raum, die sehe ich auch nicht und dennoch ist sie da. Und Gott hat gesagt, dass er da ist. Ich bin der, ich bin da bei der Offenbarung am brennenden Dornbusch. Und damit hat er sich ja schon gezeigt und zumindest seinen Namen offenbart. Und im Laufe der Heilsgeschichte bis heute zu ist immer mehr von Gott bekannt, hat er sich immer mehr offenbart und die größte Offenbarung war dann in seinem Sohn Jesus Christus.
Also sagen Sie, dieser Gott, den kann ich ähnlich wie die Luft zum Beispiel, das kann sein, dass ich den jetzt nicht sehen kann direkt, aber es gibt ein bestimmtes, ja sagen wir mal für ihn reserviertes Sensorium in uns, das auf ihn ansprechen kann, auf seine Ansprache hin antworten kann. Also erstens sagen Sie, Gott spricht uns überhaupt an, er zeigt sich uns, er sucht uns auf. Und zweitens, wir sind in der Lage, das auch zu vernehmen, also das wirklich zu hören, zu erspüren. Da ist was und das kann eigentlich auch nur Gott sein.
Ja, im Unterschied zum Tier, was ja auch ein Geschöpf Gottes ist, hat der Mensch ein Gewissen und eine Seele, in die Gottes Geist und Gottes Gnade schon eingegossen ist. Bleiben wir zunächst mal beim Gewissen. Das Gewissen ist die Instanz in mir, die herangebildet wird, und das ist wichtig. Es gibt nämlich auch das irrige Gewissen. Ich mache es mal an einem Beispiel klar. Ein Sohn eines Diebes denkt wahrscheinlich die erste Zeit, dass das alles völlig normal ist, wenn man immer wieder Einbrüche macht. Und dadurch wird das Gewissen in eine falsche Bahn gelenkt. Später kann es sein, dass der Sohn auch erkennt, ja, das ist nicht okay, was mein Vater da treibt. Aber ein Gewissen muss geschult werden, ein Gewissen muss herangebildet werden. Ja, als Richtlinie darf man die 10 Gebote Gottes nennen, die auf dem Berg Sinai dem Mose übergeben wurden. Und die andere Tatsache neben dem Gewissen ist, dass wir durch die Seele in uns, wir können auch vom göttlichen Funken sprechen, dieser göttliche Funke, der in uns drin ist, wir schon praktisch eine Empfangsstation in uns haben für den Gott, der sendet. Und er sendet ständig zu uns, wir müssen nur die Empfangsgeräte ausrichten. Viele Leute sagen, ich höre Gott gar nicht mehr, der spricht ja gar nicht mehr zu uns. Aber es ist vielleicht auch der Lärm der Zeit und immer wieder alles Mögliche anzuschalten, anstatt die Stille auszuhalten. Denn in der Stille spricht Gott sehr wohl immer wieder zu uns. Und diese Antenne oder dieser Empfänger, der da ausgerichtet ist, der will ja auch empfangen. Und so spricht er oft in unser Herz hinein, vielleicht manchmal durch das Gewissen, vielleicht manchmal durch andere Personen, die ein Stück des Weges mit uns gehen, eine Wegbegleitung machen, Wegbegleiter für uns geworden sind, aber auch doch oft direkt durch das Wort Gottes. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinschaft, in der ich war, und viele haben da auch eine Antenne für, zuerst zum Heiligen Geist gebetet, dann eine Bibelstelle aus einem Bibelsäckchen gezogen, wo alle Bibelstellen drin waren. Und oft und sehr oft trifft das, und das ist sehr hilfreich, denn das Wort Gottes ist nicht nur etwas von vor 2000 Jahren, sondern die Bibel ist aktueller denn je und sie trifft oft mit ihrem Wort auch genau in die Situation, in der ich gerade stehe. Und es können oft auch Hilfen von Gott sein in den Versen, die ich da gerade lese oder die ich gerade gezogen habe oder die ich aufgeschlagen habe. Gott spricht ganz bestimmt immer wieder durch sein Wort. Ich habe da ein Beispiel für. Ich habe gestern über eine Situation gebetet und es ist jetzt kein Orakel oder sowas, sondern ich habe es wirklich zum Heiligen Geist gebetet und dann kam Josua 1,9, habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark, fürchte dich also nicht, hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und das ist etwas, was mir von Gott her zufällt, was mir von Gott her geschenkt wird. Und diese Dinge erleben viele, viele Menschen, aber in der Zeit der Hektik, des Alltags, des Lärms, des Stress und des immer wieder irgendwelche Medien anhabend und gar keine Stille mehr wollend, ist es natürlich immer schwieriger für Gott, sich vernehmbar zu machen, aber er findet Wege und Mittel, es dennoch zu tun. Ich habe sogar einmal erlebt, als ich krank war, habe ich den Fernseher angeschaltet und da kam dann eine Zeile als Unterzeile auf dem Bild, Gott ist mit dir. Ich habe nicht gewusst, was da jetzt kommt und so bin ich der Meinung, dass Gott viele Mittel und Wege hat, zu den Menschen zu sprechen. So wie Kardinal Meissner auch mal gesagt hat, es gibt so viele Wege, Gottes zu den Menschen zu sprechen, wie es Menschen gibt.
Das Ganze ist jetzt aber kein Automatismus. Das heißt, dieses Wahrnehmen Gottes oder dieses ja, Erfahren, dass Gott mit Ihnen oder zu Ihnen spricht, sich zu Ihnen hinwendet, das ist jetzt nicht, ja, wie gesagt, Sie haben gesagt, es ist kein Orakel. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was man absolut setzt, sondern das ist irgendwie ein Ausdruck dessen, dass es eine Beziehung zwischen Ihnen gibt. Also so wie Sie sich ja auch an Gott wenden mit Ihrem Gebet und sich zu ihm hinwenden. Und so wendet er sich dann auch Ihnen zu.
Ja, es ist also nicht ein Automat, wo man oben eine Münze reinwirft und unten kommt dann was raus, sondern es ist Geschenk von Gott, was man nicht erzwingen kann, was man nicht machen kann, was man auch gar nicht fordern kann, sondern er schenkt es dann, wann er will. Und es heißt ja auch über den Heiligen Geist, er weht da, wo er will. Also nicht der Mensch bestimmt das, denn das wäre ja auch schwierig. Wenn der Mensch das bestimmen könnte, dann würde sich er selber zu Gott machen und er muss und sollte auch Gott die Freiheit lassen, dass der Herr entscheidet, wohin er sich wendet und wann er hilft und wie er hilft und wo er hilft. Und in dieser Hilfe ist oft auch drin, dass wir etwas anderes geschenkt bekommen, als wir erbeten haben, weil Gott am meisten weiß, was gut für uns ist und wir vielleicht oft auch eine kleinere Sicht haben. Wir wollen das jetzt unbedingt, erbitten das, aber Gott sieht, dass das für unser Leben abträglich wäre und uns letztlich nicht in den Himmel, sondern vom Himmel wegführen würde. Und so werden manche Gebete auch nicht erhört, um des Menschen willen, den er an sich ziehen will. Das ist für uns oft schmerzlich und ist natürlich auch mit Leitsituationen verbunden. Aber ich darf darauf vertrauen, wie dieser Abraham und viele andere danach natürlich auch in der Heilsgeschichte oder nehmen wir die Mutter Gottes, die gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Ich bin die Magd des Herrn, ich darf darauf vertrauen, dass der Herr uns glücklich machen will, uns zur ewigen Freude führen will. Auch wenn wir das nicht immer erkennen, auch wenn das oft schmerzlich für uns ist.
Das ist dann aber auch ein ziemlich kühnes Vertrauen. Also das ist schon eine Forderung von Gott auch. Also wenn Gott ruft, wenn er sich zu einem in Beziehung setzt, dann muss man schon ganz schön waghalsig sein, um darauf zu antworten.
Ja, es hängt natürlich dann auch mit der Liebe zusammen. Gott hat uns zuerst geliebt, hat uns erschaffen und aus dieser Liebe heraus wünscht er sich, dass wir ihn wieder lieben. Er hat sich am Kreuz geopfert für uns, um uns von unseren Sünden zu erlösen und er ist jetzt auch nicht der fordert, sondern er möchte, dass wir freiwillig uns zu seiner Liebe hinwenden und ihn auch lieben. Und die Waghalsigkeit und der Mut besteht dann letztlich für den Menschen darin, sich auf dieses Wagnis einzulassen, so wie man schon mal gesagt hat, ohne Wenn und Aber. Und da fürchten ganz viele, dass er einem dann die Freiheit nimmt und einen so abhängig macht, dass man, wie Jugendliche oft sagen, nur noch beten muss. Aber das Gegenteil ist der Fall, in die Freiheit, so wie Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, Gott nimmt euch nichts, Gott gibt euch alles. Aber natürlich ist da ein Zweifaches bei Gott, nämlich das Fördern des Menschen, aber auch das Fordern von Menschen. Denn wenn der Mensch auf dem falschen Wege ist, dann wird Gott ihn immer wieder auffordern, dass er umkehrt und zu ihm zurückkehrt. Ich finde das Beispiel immer sehr schön, wenn jemand unterwegs ist und ist auf dem falschen Weg und merkt, dass er genau in die falsche Richtung läuft, dann kann er umkehren. Aber auch auf dem Weg, den er in die falsche Richtung läuft, kommt ihm Gott schon immer entgegen. Und das ist eine Möglichkeit, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten.
Okay, und das wollen wir Ihnen jetzt mal für einen Moment lang glauben und da müssen Sie uns die Frage beantworten, ja, warum stellen wir uns eigentlich so deppert an? Warum laufen wir denn auf dem falschen Weg, wenn es ein Richtchen gibt?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben von Gott die Leitlinien oder das Geländer bekommen mit den 10 Geboten, an denen wir uns eigentlich festmachen können und am Handlauf entlanglaufen können, damit wir ein glückliches und gutes Leben führen. Aber der Mensch hat von Gott auch seinen freien Willen bekommen, sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden. Und oftmals entscheiden sich die Menschen für das Böse, weil das ja auch eine Versuchung ist, weil das vielleicht auch einen gewissen Kick auslöst, das Verbotene mal zu tun. Aber es bringt uns vom Vater weg. Der Vater ist sicher sehr traurig darüber, auch wenn man eine ganz normale Familie nimmt, wenn der Sohn nicht das tut, was er ihm sagt, wenn es natürlich vernünftig ist, was der Vater sagt. Und bei unserem Vater im Himmel können wir davon ausgehen, dass er aus Liebe das so zu uns sagt und die 10 Gebote auch so gegeben hat und die ganzen Weisungen und Richtlinien. Aber der Mensch will frei sein, will nicht determiniert sein und insofern ist für ihn immer das Problem, dass er eben diese Angst vor der Einengung hat, vor der Unfreiheit. Wenn ich Gott mein ganzes Leben gebe, wenn ich Gott mein ganzes Herz schenke, wer weiß, was der dann mit mir macht. Und da sind gewisse Ängste. Und natürlich bedarf es auch gewisser Anstrengungen, diesen Weg zu gehen. Und der andere Weg ist der leichtere, der bequemere, aber mit Sicherheit nicht der zum Glück führende.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Kaplan Helmut Schneider über die Grundlagen des Christseins. Herr Kaplan, um es noch einmal zusammenzufassen, Sie sagen also, wir haben ein bisschen Scheu davor, dass Gott uns einengt, wenn wir uns auf ihn einlassen. Das heißt, dass wir einfach unsere Freiheit verlieren, dass wir Scheuklappen und ein Korsett bekommen, das uns einfach unfrei macht. Und Sie sagen, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, wenn man sich auf Gott einlässt. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Gebote befolgt, wie sie uns gegeben sind in den 10 Geboten, dann sind das keine, die uns irgendwie einengen in unserem Leben, sondern die uns wirklich frei machen und zum Glück führen.
Ja, ich denke, es ist auch besser, als von den 10 Geboten, von den 10 Weisungen Gottes zu sprechen. Denn Weisungen, das sind Hilfsrichtlinien, die mir helfen, mein Leben zu führen, dass es Gott gefällig ist. Natürlich kommt da, und diesen Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht genommen, kommt natürlich der Aspekt hinein, dass der Mensch auch sündigt und sündigen kann. Und sündigen, das heißt, ich sondere mich mit meinem Tun von Gott ab und stehe Gott entgegen mit dem, was ich tue. Und Sünde heißt, ich gehe nicht mehr den Weg mit Gott, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Und da ist halt das Problem, dass dieses selber sein wollen wie Gott, was schon im Paradies thematisiert wurde, dass das in allen in uns drin ist. Und dass wir selber immer ein bisschen Gott spielen wollen und das führt dann zur Sünde. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die auch sehr oft ist, dass ich ein mangelndes Vertrauen zu Gott habe. Dass ich zwar höre, was er mir sagt, dass ich zwar höre, was die Schrift sagt und dass ich auch so empfinde und spüre, was er von mir will und dennoch den anderen Weg gehe, weil ich ja doch im hintersten Winkel noch zweifle, ja, meint der das wirklich ernst? Kann ich dem wirklich vertrauen? Und wenn das Vertrauen schon so ein bisschen angeknackst, angepikst ist, dann ist es oft sehr schnell, dass man in den Weg der Sünde geht. Also Sünde ist mit Sicherheit immer mangelndes Vertrauen zur Güte und Liebe Gottes.
So, und warum geht uns das eigentlich ab? Warum nochmal darauf zurückzukommen, warum sind wir nicht in der Lage, dem zu vertrauen? Ich meine, das hätten wir doch auch alles einfacher haben können. Also Gott hätte ja auch eine Welt schaffen können, in der die Sachen einfach klar sind. Und stattdessen geht es ja schon am Anfang mit den Schwierigkeiten los. Sie haben diese Paradieserzählung erwähnt. Schon da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man das Ganze in Frage stellt, dass man sagt, naja, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, das kann eigentlich alles nicht stimmen und das kann auch mit der Liebe Gottes nicht so richtig sein, wenn er einem da verbietet, was weiß ich, von einem Baum zu essen und solche Geschichten. Wieso ist das so? Das Ganze hätte doch viel einfacher sein können.
Es war ja auch am Anfang einfach, wenn wir nochmal aufs Paradies zurückblenden, da hat Gott den Menschen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von dem Bestimmten da nicht. Und auch da reizte es natürlich wieder, dieses Gebot zu übertreten. Aber es war, im Moment lebte Adam und Eva mit Gott in Harmonie. Und dann kam dieser Versucher, der als Schlange getarnt war, dann aufgetreten hat, der abgefallene Engel von Gott, und hat denen eingeflüstert und sie auch bei ihrem Egoismus, bei ihrem Selbstbewusstsein gepackt. Und hat gesagt, ja, das stimmt gar nicht, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und dann auf einmal wurde der Wunsch des Egoisten oder der Egoismus in einem wach, ja, das würde ich schon auch gerne, also übertrete ich das Gebot. Durch die listigen Einflüsterungen des Satans, des Versuchers, des Durcheinanderwerfers, des Verwirrers, kam es dann dazu. Und diesen listigen Einflüsterungen und ja, uns von Gott abbringen wollen, sind wir in unserem Leben ja auch immer wieder, wir nennen das Anfechtungen, ausgesetzt. Und jetzt kann ich diese Anfechtung beachten so, als wäre es ein Vogel, der sich niederlässt und dann wieder wegfliegt. Dann habe ich dieser Anfechtung nicht nachgegeben. Wenn ich aber die Anfechtung in mich hineinlasse und ihr nachgebe, dann ist das schon der erste Weg zur Sünde. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt sagen können, ja, das war ich nicht, das war Satan. Nein, wir haben auch da den freien Willen zu entscheiden, die Unterscheidung der Geister zu prüfen. Wir haben auch da die Möglichkeit, uns für Gott zu entscheiden. Mutter Teresa schreibt das in ihrem Buch Komm, sei mein Licht sehr ausführlich und wir wissen alle, dass es das immer wieder mal gibt. Und da wird unsere Treue geprüft. Wir scheinen und meinen, Gott nicht mehr zu spüren, ihn nicht mehr zu erfahren. Es ist dunkel und dennoch ist er da, weil er von uns sehen will, wie wir damit umgehen, wenn wir diese Gottferne erleben, obwohl er doch ganz nah bei uns ist. Viele Mystiker, viele Heilige berichten davon. Und das ist natürlich schon ein Wagnis, wo der normale Mensch sagt, ja, also das nehme ich jetzt nicht auf mich, das ist ja der Hammer, das ist ja schwierig und dem möchte ich mich jetzt nicht stellen. Also es sind auch immer Ängste, die im Menschen verbunden sind. Was macht dieser Gott mit mir? Wenn er der große, allmächtige und alles Wissende ist, ja, dann kann er doch alles mit mir machen. Ich bin ihm ausgeliefert. Aber wir vergessen dabei, dass er auch der liebende und barmherzige Gott ist, der alle an sich ziehen will, damit sie das ewige Leben haben.
Also das heißt, dieser Wunsch, den man ja haben könnte, Mann, der soll mich in Ruhe lassen mit seinen Weisungen und mit dem ganzen Stress. Ich will zusehen, dass ich hier halbwegs durch mein Leben komme. Also so ein Wunsch von wegen Gott, lass mich in Ruhe, das ist eigentlich ein ziemlich, nach Ihrem Bild müsste das eigentlich ein ziemlich heftiger und ziemlich furchtbarer Wunsch sein. Wenn das tatsächlich so ist, dass Gott dieses ganze Leben durchstimmt und ja, begleitet, trägt, und dann müsste ja eigentlich so diese Ferne Gottes oder sich, dass der nicht da ist, das müsste ja eigentlich ganz grauenvoll sein.
Ja, ich glaube, auch Mutter Teresa schreibt es ja in ihrem Buch, in diesen Briefen auch, dass das auch ganz furchtbar ist. Nur was ich da noch dazu bewundere, dass sie dennoch diesen liebenden Gott immer wieder ihren Mitschwestern verkündet hat in Exerzitien, in ihren verschiedenen Niederlassungen und Klöstern das auch gepredigt hat, obwohl sie selber ihn gar nicht mehr gespürt hat, obwohl sie ihn selber zwar voll an ihn geglaubt hat, aber dennoch die Erfahrung weg war, die Erfahrung der liebenden Nähe Gottes. Das stelle ich mir schon als sehr, sehr schwer vor und kann man wahrscheinlich auch nur bewältigen mit der Kraft Gottes, die einen im Hintersten dann in seiner Hand hält.
Auch da macht er das. Auch in so einer Situation macht er das. Das heißt, auch da bin ich am Ende, wenn ich Sie recht verstanden habe, nicht darauf angewiesen, dass ich mich dann sage nach dem Motto zusammenreißen und wird schon Augen zu und durch, sondern auch da kann ich sagen, Gott, jetzt hilf du mir.
Ja, ich habe ja erst ein kurzes priesterliches Leben. Ich bin ja im Jahr 2005 in Eichstätt geweiht worden. Aber auch in den 4 Jahren kann ich jetzt sagen, dass immer wieder auch in der normalen Pfarreitätigkeit und anderen Dingen wie Mitarbeit bei der Jugend 2000 und so anderen Dingen immer mehr mir bewusst geworden ist und Gott das auch immer wieder gezeigt hat, Helmut Schneider, du musst nicht alles machen, sondern du bist mein Werkzeug und da, wo du nicht weiterkommst, da helfe ich dir. Da bin ich bei dir, denn ich bin eigentlich der, der die Dinge tut. Ich bin eigentlich der, der sie zur Vollendung führt. Und es geht nicht um besonders viel zu machen. Das heißt nicht, dass man faul sein darf, das sicher nicht. Sondern es geht darum, ein Werkzeug zu sein und sich von der Hand Gottes führen zu lassen. Und das habe ich in den 4 Jahren immer wieder erlebt, wo ich eigentlich die Situation als ziemlich aussichtslos sah. Und dennoch Gott dann da so gewirkt hat, dass es wirklich zum Guten geführt hat und überraschenden Ergebnissen gekommen ist. Und das kann ich eigentlich auch so mein ganzes Leben lang durchbuchstabieren. Immer da, wo es aussah, als ging es nicht mehr weiter, hat Gott dann eine Tür geöffnet, wo ich im Leben nicht mit gerechnet habe.
Das ist natürlich eine Sache, da muss man schon ein bisschen weit sein. Also das heißt, Sie sprechen jetzt hier als jemand, der wirklich ein Leben lang auch mit Gott zu tun hat, vielleicht sogar auch mit ihm gerungen hat. Das ist eine sehr weite und tiefe Erfahrung. Kämen wir nochmal an den Anfang zurück, und zwar nicht an den Anfang unserer Sendung, sondern an den Anfang, wie Sie das, weil wir das Bild dieser Paradieserzählung gebraucht haben. Da tauchte immer wieder dieser Begriff der Sünde auf. Offensichtlich ist diese Sünde ein großes Problem. Wenn wir das heutzutage hören, den Begriff, dann meinen wir irgendwann, ja, irgendwas, was nicht gut aussieht, was so, naja, so ein Geschmäckle halt hat. Aber Sie meinen ja damit etwas ganz Grundlegendes. Das offensichtlich meinen Sie das ja gar nicht so in diesem moralinsauren Tonfall, sondern Sie sagen, die Sünde ist ein echtes Problem, was in der Welt herrscht und was den Blick auf Gott verstellt, was irgendwie nicht der Wahrheit entspricht, was irgendwie gelogen ist oder so. Können Sie uns das nochmal sagen, wenn Sie als Christ von Sünde sprechen, was Sie da eigentlich meinen?
Die Sünde ist ein Absondern von Gott durch meine Tat, durch mein Denken. Und wo ich bewusst dem nachgebe, dass ich mich von Gott abwende und dann das Falsche tue. Es ist aber eben nicht so, dass diese Sünde nur bei mir bleibt, die ich da tue, sondern sie zieht in die Welt hinaus, könnte man sagen. Denn auch bei Adam und Eva hieß es ja, weil du das getan hast, müsst ihr aus dem Paradies raus. Und es hatte ziemlich viele Folgen. Es wird Krankheit geben, es wird Schmerz und Leid geben und du wirst dich ernähren müssen von deiner Hände Arbeit. Alles das, was Gott im Paradies geschenkt hat, wo alles eigentlich schon durchorganisiert und vorbereitet war, das ist auf einmal, ist der Mensch auf sich gestellt, zwar schon mit der Hilfe Gottes, aber doch unter erheblich mehr Plagen, als er im Paradies gehabt hätte. Und das hatte also Folgen. Und die Sünde der Menschen hat auch insofern Folgen, dass sie die Schöpfung beeinträchtigt. Sie macht die Schöpfung krank. Wie wahr das ist, das sehen wir beim Raubbau unserer Schöpfung. Da sehen wir, wie viel die Welt durcheinander ist und verwirrt ist, ja durcheinander geworfen ist. Denn Jesus ist am Kreuz für mich zur Sünde geworden. Er hat alle Sünden auf sich genommen und hat so uns von den Sünden erlöst. Hätte er das nicht getan, wäre der Himmel für uns nicht geöffnet worden. Und so ist aber die Schöpfung, und Paulus sagt es eigentlich sehr schön, die Schöpfung liegt bis zum heutigen Tag noch in Geburtswehen und seufzt. Also auch die Schöpfung ist noch nicht vollendet. Und die Vollendung der Schöpfung, die der Herr ja herbeiführen will, wird halt durch die Sünde, das heißt der ganze Schöpfungsplan, wird durch die Sünde, durch das Absondern von Gott und dadurch natürlich auch das Hineinspielen in die Fänge des Teufels immer wieder beeinträchtigt. Und insofern brauchen wir Umkehr, Versöhnung und Reue, damit wir uns mit Gott versöhnen können und er uns vergibt in seiner Barmherzigkeit, und letztlich auch die Schöpfung wieder versöhnen können, denn wir sind ein Teil dieser Schöpfung.
Also Sie sagen letztlich, Gott ist der Schöpfer. Der hat diese Welt aus Liebe geschaffen. Und wir Menschen, wir können nun also dieser Liebe zu Gott antworten. Wir können sie uns aber auch ihr verweigern. Sie haben gesagt, absondern. Das ist eigentlich die Sünde. Wir können uns von Gott absondern und das nennen Christen dann Sünde. Und wenn Sie sagen, dass das Ganze Folgen hat, dann meinen Sie also, wenn ich Gott, dem Schöpfer, diese liebende Antwort meinerseits verweigere, dann kann ich die Uhr danach stellen, dass ich auch gegenüber der Schöpfung, das heißt gegenüber ganz normalen Dingen bis hin zu meinem Nächsten, dass ich dem auch dann die Liebe verweigere und dass da wirklich schlimme Dinge passieren.
Ja, dann machen wir es doch mal am Beispiel des 7. Gebotes klar. Wenn es da heißt, du sollst nicht stehlen. Fallbeispiel, da kommt jemand mit seinem Freund und der stiehlt in dem Geschäft, nehmen wir mal an, einen CD-Player. Und der Freund bewilligt das noch und sagt, ja, mach das nur, das merkt eh keiner. Dann ist doch schon die Folge der Sünde auch auf den Freund übertragen, dass er in die Sünde einwilligt. Jetzt nehmen wir mal an, der wird gefasst und von einem Privatdetektiv beobachtet und dann bekommt er eine Strafe, wird vorbestraft. Das sind doch alles schon Folgen dieser Sünde. Und vielleicht sind die Eltern entsetzt, dass der Sohn das mit seinem Freund getan hat und denken, was ist denn nur mit unserem Sohn los? Und so breitet sich das immer wieder, so wie wenn man einen Tümpel, einen Stein hineinwirft und das sich kreisartig dann zum Rand hin ausbreitet. So breitet sich das immer weiter aus. Es kann ja auch sein, dass der dann noch Freunde hat und die sagen, ja, das ist gut, da brauche ich nichts zu bezahlen, das ist viel effektiver. Und mit der Zeit sinkt dann immer mehr das Bewusstsein. Das sind meines Erachtens Folgen der Sünde, wo man das gut erklären kann. Und es ist natürlich theologisch gesehen auch so, wenn ich das Kreuz nehme, dann hat das Kreuz eine horizontale und eine vertikale. Die Vertikale ist die Verbindung von Mensch zu Gott und die Horizontale ist die Verbindung von Mensch zu Mensch. Und durch die Sünde, die ich jetzt eben genannt habe, dieses Stehlen, werden beide Verbindungen unterbrochen oder auch zerstört oder durchtrennt. Und bei dem Menschen, da ist es möglich, dass ich mich entschuldige. Aber vor Gott bleibt diese Sünde bestehen, wenn ich nicht umkehre, sie bereue, sie bekenne, dafür büße und mir den Vorsatz nehme, mich zu bessern. Und so kann man sehen, wie viel Folgen auch so eine Sünde schon hat und wie viele Menschen davon betroffen sind und wie das Ganze in die Schöpfung Gottes, die gut gewollt ist, hineinragt.
Jetzt haben Sie uns eine schöne Ausführung dazu geliefert, welchen Irrtum wir begehen können, wenn wir die Sünde so oberflächlich verstehen, weil Sie von der Strafe sprachen, von diesem Ladendieb, der sich da den CD-Player einsteckt. Mit der Strafe ist es ja dann auch nicht wieder gut gemacht. Das heißt, durch diese Strafe, dass er da etwas abbüßen soll, dadurch ist die Sache ja offensichtlich nach Ihrem Verständnis nicht auf der Welt, sondern Sie haben jetzt gesagt, Umkehr, Reue und immer wieder fiel dieses Stichwort der Versöhnung. Das ist offensichtlich Ihre Antwort auf die Sünde, damit die nicht das letzte Wort bleibt. Vielleicht können Sie es nochmal kurz erklären, was meinen Sie damit?
Ja, man kann es auch mal therapeutisch sehen. Sünde ist Ursache davon, wenn ich mit mir nicht versöhnt bin oder mit dem Menschen nicht versöhnt bin, weil eben das, was ich eben geschildert habe, vorgefallen ist, dann macht das auf die Dauer krank und diese Krankheit kann letztlich dann auch so dazu führen, dass ich so besetzt bin von dem, was ich gegen jemand habe oder gegen etwas habe, dass mich das so besetzt, dass ich für die guten Energien, die Gott in mir grundlegt, so besetzt bin, dass die gar nicht mehr arbeiten können. Das kann man ja auch, wenn ich einen Menschen nicht mag und immer wieder an ihn denken muss, was der mir alles angetan hat, wo der mich innerlich vielleicht verletzt hat, dann hält mich das so besetzt, dass ich für das Gute gar nicht mehr offen sein kann. Es braucht also diese Vergebung, es braucht diese Versöhnung. Und um nochmal bei dem Beispiel mit dem Kreuz zu bleiben, oftmals ist ja genau da, wo die beiden Achsen, also die horizontale und die vertikale, sich treffen und sich schneiden, liegt das Haupt des Herrn, wenn ein Korpus auf dem Kreuz ist. Und das bedeutet eigentlich für mich, dass da der Schnittpunkt, dass da Gott ins Leben reintritt und dass nur er mich davon befreien und mich erlösen kann an diesem Schnittpunkt. Und wir brauchen die Erlösung Gottes, denn der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Aber wenn wir uns immer wieder besetzt halten und sagen, ja, mit dem versöhne ich mich schon mal gar nicht, dann wird diese Energie immer auf den ausgerichtet sein und bindet Energien, die mich letztlich zum Guten führen und lässt mich auch weniger Gutes tun, weil ich ja immer wieder von dem besetzt bin. Und deswegen braucht es auch die Versöhnung als eine Art Reinigung, damit ich wieder neu anfangen kann, sonst blockiere ich mich immer wieder selber. Und das sagt mir Gott auch in der Versöhnung, in der Heiligen Beichte spricht er mir das zu. Das ist jetzt vergeben, das ist jetzt vergessen, du darfst neu anfangen. Und das wäre auch im Fall dieses Diebes so, dass wenn er das beichtet, dass er neu anfangen darf. Dass Gott nicht sagt, also ich habe mir jetzt hier 1634 Sünden seit deiner Geburt aufgeschrieben und das bleibt, sondern dass die alle weg sind, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass die alle weg sind und dass er wieder neu anfangen kann. Versöhnung, Vergebung gehört unbedingt zum Neuanfang dazu.
Also wenn Sie als Christ von Sünden sprechen und die vielleicht auch benennen, auch sagen wir es in einem öffentlichen Raum, dann geht es Ihnen nicht um Bestrafung dieser Sünden, sondern Sie sagen, mein Impuls ist einer, der auf Befreiung drängt und auf Neuanfang. Also es ist ein positives Benennen, was Sie da machen und kein negatives. Also Sie wollen hier nicht anprangern, erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern Sie drängen auf das Positive.
Ja, und der Zuspruch, den der Geistliche in der Beichte gibt, in der Vergebung gibt, ist ja kein verurteilender Zuspruch, sondern ist immer im Hinblick auf die Barmherzigkeit Gottes ein Neuanfang. So wie Roger Schütz einmal gesagt hat, wir schreiten mit Christus, mit Gott von Neubeginn zu Neubeginn. Und dieser Neubeginn darf auch sein, denn Gott lässt uns das zu, diesen Neubeginn. Er sagt nicht, okay, du hast jetzt einen riesen Rucksack von Sünden, den wirst du jetzt bis dein Lebensende mitschleppen müssen, sondern er nimmt ihn uns ab, er nimmt ihn weg, verwandelt ihn in seiner Barmherzigkeit. Allerdings gehört natürlich dazu, was ich meinen Schülern auch immer sage, dass wir diese 5b auch beherzigen, nämlich das Besinnen, Bereuen, Bekennen, Büßen, Bessern. Also ohne dieses schmerzliche Bekennen, was für mich auch immer schwierig ist in der Beichte, natürlich, wer sagt von sich schon selbst gerne, was er falsch gemacht hat, Das gehört unabdingbar dazu, damit Gottes Gnade wieder wirken kann. Denn durch die Sünde blockieren wir auch immer die Gnade Gottes, die schon für uns bereitsteht, die aber durch die Sünde, die wie eine Mauer dazwischen steht, nicht fließen kann. Und Gott gibt uns dieses Sakrament der Buße, der Barmherzigkeit als Geschenk, damit seine Gnade wieder fließen kann. Er will diese Mauern, diese Blockaden, diese Fassaden, diese Masken von uns nehmen, damit wir wieder echt vor ihm sein können. Und dazu verhilft er uns in seiner Barmherzigkeit im Geschenk der heiligen Beichte, im Geschenk der Vergebung, im Geschenk der Versöhnung durch die Buße.
So, und das Ganze haben Sie sich nicht ausgedacht, das haben Sie nirgendwo in einer Kurzanleitung gelesen, sondern dafür, Sie haben es schon gesagt, haben Sie eine eindeutige Garantie, nämlich an dieser, ja sagen wir ruhig, an dieser Schnittstelle von Vertikale und Horizontale, wie Sie es gesagt haben, am Kreuz. Darauf müssen wir dann beim nächsten Mal eingehen, was es mit diesem Jesus Christus und diesem Kreuz auf sich hat. Für heute vielen herzlichen Dank und wir sind wirklich gespannt, wie es weitergeht auf das nächste Mal. Es gibt noch viel zu besprechen an dieser Stelle. Danke, Kaplan Schneider.
Ich sage auch herzlichen Dank und es ist schön, über den Glauben, von dem man erfüllt ist, sprechen zu dürfen. Ich wünsche allen Hörern noch alles Gute.